haben bei dem Thema persönliche Evangelisation, warum wir gar nicht anders können. Nachdem Mattis letzte Woche über die Kraft des Heiligen Geistes gepredigt hat und was das für die Evangelisation macht, wollen wir uns heute damit beschäftigen, was das für uns konkret in der Evangelisation als Tat macht. Die, die aufmerksam aufgepasst haben, haben vielleicht schon den Bibeltext für heute aufgeschlagen. Isolde. Ich habe ihn euch aber auch mitgebracht, sodass ihr hier vorne oder halt hier mitlesen könnt. Und ich lese Lukas 6, die Verse 27 bis 36. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für ein Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, die euch wieder zurückgeben können, was für ein Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Joa, ich weiß nicht, was euch so durch den Kopf geht, aber als ich diesen Text gelesen habe, sind mir echt viele Gedanken und Fragen quer durch den Kopf geschossen. Und genau aus diesem Grund möchte ich jetzt nochmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass ich die Predigt halten darf und ich bitte dich, dass du die Herzen öffnest. Ich bitte dich, dass du durch mich redest und deine Botschaft einfach in die Herzen pflanzt. Amen. Der Nachbar. Wie oft ist der Nachbar der Schlimmste? Egal ob im Fernsehen oder im realen Leben, irgendetwas macht der Nachbar immer falsch. Zu laut, zu leise, zu oft draußen oder zu selten draußen. Und wenn er mal draußen ist, schneidet er seine blöde Hecke sowieso nicht, die schon zu einem Meter auf meinem Grundstück ist. Mit so einem will ja niemand was zu tun haben. Da gehe ich bis vors Gericht, um dem mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, der Alltag. Der Alltag ist das, was uns alle beschäftigt. Sonntags in der Kirche, der Christ und montags Alltag. Vielleicht erzählt man noch, dass man gestern am Sonntag in der Kirche war, aber das ist auch oft schon alles, was irgendwie an Christsein rauskommt. Ist das das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, liebt eure Feinde? Ein ganz klares Nein. Denn als Jesus diese Worte hier sagte, da sprach er zu den Jüngern in den Alltag rein. Es gab noch keine Gruppe der Christen, die sich jeden Sonntag getroffen hat. Jesus setzte sich zusammen mit seinen Jüngern und noch ein paar anderen Leuten, die ihm zuhören wollten, einfach dahin, wo es gerade passte. Und er predigte, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Wir können in den folgenden Versen sehen, dass sich diese zwei Aspekte des liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen, eine besondere Rolle spielen, denn sie kommen dreimal in diesem Text vor. Dazu kommt dann noch der dritte Aspekt in Vers 30, das Leid ohne zurückzuerwarten. Das bietet sich sehr an, um drei Punkte aus dieser Predigt zu machen. Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt, nämlich die Frage, was kann ich Gutes tun? Was kann ich persönlich meinem komischen Nachbarn Gutes tun? Interessant finde ich den Zusammenhang zwischen den Versen 27 und 28, denn es wird immer konkreter. Jesus fängt an mit der Feindesliebe. Allgemein konkrete Aussage, liebt eure Feinde. Okay, Jesus, ich würde sagen, ich habe relativ wenig Feinde und die, die da noch übrig bleiben, mit denen versuche ich einfach irgendwie klarzukommen und gehen halt einfach aus dem Weg. So ganz nach dem Motto, stur lächeln und winken und dann passt das. Ja, das kann man auch durchaus so verstehen. Und ich kenne das auch selbst aus meinem Leben. Ich habe so ein paar Menschen, mit denen ich umgehe und mir danach denke, ja, das ist das, was Jesus von mir will. Ich tue ihnen ja aktiv nichts Böses. Versteht mich nicht falsch, das ist nicht gemeint, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde. Aber es kann und es wird oft schnell so verstanden. Und Jesus fährt weiter fort. Tut wohl denen, die euch hassen, oder tut denen Gutes, die euch hassen. Spätestens hier wird klar, dass kein passives Lieben gemeint sein kann. Hier wird im Imperativ befohlen, Gutes zu tun. Und Gutes tun ist, gerade bei Menschen, die man nicht so mag, etwas Aktives. Da kommt man dann schon ein bisschen mehr ins Schwitzen. Und Jesus konkretisiert das noch weiter. Segnet, die euch fluchen. Warum ist das jetzt konkreter? Dafür müssen wir uns dieses Wort segnen mal genauer anschauen. Das Wort, was hier verwendet wird, bedeutet so viel wie jemandem etwas Gutes wünschen oder jemandem etwas Gutes zusprechen, beziehungsweise preisen oder danken. Heißt, wenn Jesus hier sagt, dass man die segnen soll, die einen verfluchen, dann heißt das, dass man denjenigen Gutes wünschen soll, dass man dankbar für sie sein soll. Um beim Nachbarn zu bleiben, lieb deinen Nachbarn und tu ihm Gutes, auch wenn er dich nicht mag. Kein wie du mir, so ich dir und auch kein Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es gerne falsch verstanden wird. Jesus redet hier von einem Prinzip, was für die Juden damals, aber auch für uns, komplett gegen das geht, was wir oder die Juden für richtig gehalten haben. Und dann zu guter Letzt, betet für die, die euch beleidigen. Oder wie es die Neue Genfer Übersetzung formuliert, betet für die, die euch Böses tun. Also nicht nur die Feinde so lieben, dass man halt irgendwie mit ihnen klarkommt, sondern ihnen bewusst Gutes tun, für sie dankbar sein und für sie beten. Ja, ich weiß nicht, an welchem Punkt du ausgestiegen bist und dir gedacht hast, da bin ich echt weit weg von. Und ich will ehrlich mit euch sein, das war bei mir schon bei der Feindesliebe. Es gibt so ein paar Menschen in meinem Umfeld, da klappt das einfach nicht so ganz. Und das sind bei mir oder waren zum Beispiel Eltern oder Geschwister. Das waren bei mir auch schon Menschen, mit denen ich zusammen gewohnt habe oder Arbeitskollegen oder der berühmt-berüchtigte Kunde. Der Kunde, dem man es nie recht machen kann. Und es gab Tage, und die gibt es auch heute noch, an denen ich mir denke, ja, das war echt weit weg von dieser Feindesliebe. Mit dem Kunden hätte ich jetzt auch anders umgehen können. Oder mit dem Mitschüler, Mitstudenten. Jetzt könnte man meinen, dass Jesus alles gesagt hat. Aber es geht weiter in den Versen 29 und 30. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Was war das Prinzip, das die Menschen bei Jesus hatten? Das, was bei uns auch oft zählt. Das ist dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber was ist das Prinzip, von dem Jesus jetzt hier redet? Hier geht's darum, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, dann halte die rechte hin. Eine Sache ist hier wichtig. Das ist nicht das Gebot Nummer 11, mit dem wir jetzt jeden anderen Menschen zurechtweisen sollen. Und es geht auch nicht darum, dass du ein tollerer Mensch bist, wenn du dich daran hältst, was Jesus hier sagt. Ich wurde, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, noch nie irgendwie auf die Wange geschlagen. Hab dementsprechend auch noch nie die andere hinhalten müssen. Bin ich jetzt ein guter Mensch oder ein schlechter, weil ich es irgendwie noch nicht beweisen konnte? Hier geht es nicht um das Wie. Dieses auf die Backe schlagen lassen und das Untergewand nicht verweigern, das sind Beispiele für Feindesliebe. Es sind keine neuen Gesetze, die Jesus hier auflistet, sondern es sind Beispiele für das, was er meint, wenn er sagt, liebt eure Feinde, tut ihnen Gutes, segnet sie und betet für sie. Ja, Feindesliebe heißt, dass man nicht direkt zurückschlägt oder gar nicht zurückschlägt, sondern dass man weiter Gutes tut. Dass man dem Nachbarn nicht voller Zorn zeigt, wo der Hammer hängt, sondern ihm bewusst Gutes tut. Geschenke macht, ihn zum Essen einlädt, guten Morgen sagt. Wichtig ist, dieses guten Morgen sagen ist nicht Feindesliebe, aber es ist vielleicht ein Anfang dahin. So auch bei dem, gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Es geht nicht um diese zwei konkreten Situationen hier, sondern es geht um unsere grundsätzliche Gebefreundlichkeit. Nicht jedem, der dich um Geld bittet, solltest du auch wirklich Geld geben. Wenn jemand mit einer 2 Meter langen Alkoholfahne auf dich zukommt und dich um Geld bittet, solltest du ihm wahrscheinlich besser nichts geben, zumindest kein Geld und auch kein Alkohol. Hier geht es um die Einstellung, die wir dahinter haben. Liegt unser Fokus auf unserem Reichtum, sei es Geld, ein Haus oder ein Auto? Oder liegt unser Fokus darauf, dass wir alles, was wir haben, von Gott geschenkt bekommen haben und eh nichts mit in den Tod mitnehmen können? Die letzte Hose hat keine Taschen. Also wie kannst du mit dem, was du hast, Gutes tun? Und das führt zu Vers 31. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das ist die Zusammenfassung von den Versen davor. Seit dem 17. Jahrhundert bekannt als die goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn ich erwarte, dass andere mit mir normal umgehen, wie gehe ich dann mit anderen um? Wenn ich nicht respektvoll und ehrlich mit anderen umgehe, kann ich dann von ihnen erwarten, dass sie besser mit mir umgehen? Das Ziel heute ist nicht, dass ich euch sage, wie man perfekt mit Menschen umgeht. Denn da bin ich selbst, wie gesagt, weit weg von. Das Ziel heute ist ein anderes. Aber dafür müssen wir uns erstmal den zweiten Teil des Textes anschauen und kommen dementsprechend auch zum zweiten Punkt. Nämlich den Punkt, normal ist anders. Die Verse 32 bis 34. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr den leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Ich finde interessant, dass Lukas hier das Wort Sünder wählt. Jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt ein Sünder? Was sagt die Bibel denn über Sünde? Die Bibel beschreibt Sünde mit dem Verfehlen eines Ziels, nämlich unter anderem das Ziel, Gott so zu ehren, wie es ihm gebührt. Paulus, einer der wichtigsten Autoren des Neuen Testaments, der formulierte das mal so. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle haben gesündigt. Du, ich, selbst unser Pastor Mattis. Da können wir uns nichts vormachen. Wenn Gott derjenige ist, der diese Welt und uns Menschen geschaffen hat, was ich glaube, dann geben wir ihm viel zu wenig die Ehre dafür. Schon allein das macht uns zu Sündern, abgesehen von den Dingen, die wir uns Menschen gegenseitig antun. Und trotzdem können wir in Lukas 6, in den Versen 32 bis 34, das Interessante feststellen, dass Jesus zu seinen Jüngern redet und ihnen sagt, dass sie nicht handeln sollen wie die Sünder. Das macht als Umkehrschluss, dass es eine Möglichkeit geben muss, um nicht mehr Sünder als Identität zu haben, um auch nicht mehr so zu handeln. Schauen wir uns nochmal die Stelle von Paulus an. Paulus schreibt in Römer 3, in dem Vers 23, was ich gerade da erwähnt hatte, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dann geht es aber weiter in Vers 24, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Weg, um gerecht zu werden. Er ist die Motivation, aus der wir handeln sollen. Liebe Christen, es geht hier nicht darum, einen Wettkampf gegen Nichtchristen zu machen und es ist auch kein Battle, was derjenige gewinnt, der am Ende am meisten geliebt oder am meisten geliehen hat. Wir haben eine komplett andere Identität. durch Jesus Christus. Unser Normal ist anders. Das wird deutlich auch nochmal in den Versen 35 und 36. Dafür nochmal kurz als Reflexion. Wir hatten die Frage, was wir als Christen Gutes tun können. Vor allem unserem nervigen Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler, Mitstudenten oder Kunden. Dann haben wir festgestellt, dass wir einen anderen Standard für normal haben. Unser Normal ist anders. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Die Beine am Boden, das Herz am Himmel. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Jahreslosung für dieses Jahr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Euer Vater im Himmel. Es gibt keinen, der so barmherzig ist wie der Vater im Himmel. Er hat die für gerecht erklärt, die Jesus Christus annehmen. Und nicht, weil wir so gut sind, denn davon sind wir weit weg, sondern weil Jesus so gut war. Durch Jesus haben wir eine neue Identität und wir dürfen und müssen alles, was wir tun, durch ihn machen, denn ohne ihn können wir nichts tun. Das sagt er in Johannes 15, Vers 5. Ohne ihn können wir höchstens die lieben, die uns lieben, denen Gutes tun, die uns Gutes tun und denen leihen, die uns zurückgeben können. Nur durch ihn, und das ist das Ziel, von dem ich gerade geredet hatte, können wir unsere Feinde lieben, ihnen Gutes tun und denen leihen, die es vielleicht auch nicht wieder zurückgeben können. Weil wir einen anderen Lohn bekommen. Weil wir den Lohn bekommen, Kinder des Königs im Himmel zu sein, der gütig zu den Undankbaren und Bösen, also uns, ist. Wir gehören zu Gott. Unser Herz muss ganz bei ihm und auf ihn ausgerichtet sein. Und trotzdem stehen wir hier auf der Erde. Und hier ist es nicht wie im Himmel. Aber genau das ist unser Job. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du berufen dazu, Gutes zu tun, auch denen, die dich hassen. Und warum? Weil Jesus durch das, was er getan hat, den Standard für normal erneuert hat. Ich will dich einladen, dir das bewusst zu machen, was das bedeutet. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann lass dich heute darauf ein, dass Jesus dich verändert. Denn wir sind alle Sünder und nur Jesus befreit davon. Und wenn du Jesus schon angenommen hast, dann möchte ich dich herausfordern, dich zu hinterfragen, bei wem deine Liebe, die Jesus dir gibt, ankommt. Nur bei Menschen, die dich auch lieben? Ich will dich ermutigen, den Blick in deinem Alltag, in Situationen, in denen du keine Liebe geben kannst, auf Jesus zu halten und von seiner Liebe zu profitieren. Er ist der Orientierungspunkt und die Kraftquelle, denn ohne ihn kannst du nichts von dem tun, was er hier sagt. Amen.